Wie erfreut uns der heutige Frühlingsmorgen. Und doch wollen wir in dem allem, in dem Schönen, was wir sehen, die große Güte Gottes entdecken, der uns sucht. Ich grüße Sie heute Morgen zu Beginn unseres Gottesdienstes mit dem Wort: Es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Wir wollen durchsehen durch die Schönheiten der Schöpfung Gottes und noch viel mehr entdecken von dem, was uns Gott heute Morgen offenbaren will. Wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen, 346, und zwar die Verse 1 und 2 und dann 8 und den letzten noch, den 12. Lieber Herr, wir freuen uns an diesem schönen Frühlingstag, an den Strahlen der Sonne, an all dem, was deine Güte und Liebe uns heute schon schenkt, an Essen und Trinken und Lebenskraft, an Liebe, die uns umgibt. Aber du weißt auch von den tödlichen Schmerzen, von dem, was viele heute Morgen von uns bedrückt und traurig macht. Wir werden oft gar nicht damit fertig, dass diese Welt eine vergehende Welt ist und dass wir eine welke Blume sind, da gib du uns heute durch dein Wort gewissen Grund des Glaubens, dass wir hindurchsehen durch diese sichtbare Welt. Herr, wir bekennen das vor dir und es reut uns, wenn wir immer wieder nur an das uns halten, was man in die Hand nehmen und fassen kann. Und wir deinem Wort so wenig trauen. Da bitten wir dich, gib uns heute Morgen einen festen Glauben, der dir ganz vertraut und sich ganz dir ausliefert. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Danke, Herr. Amen. Wir hören den Chor, der heute von der Empore singt. Lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Diese Worte sollen so direkt hineinreden in ihre Bekümmernis, weil es Gottes Reden ist, der sie aufrichtet und fröhlich und gewiss macht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben?
Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die eine Seite des Glaubens, die Sorgen einfach fröhlich aus der Hand zu legen. Und es gibt noch eine andere Seite, die wollen wir jetzt mit unserem Lied ausdrücken. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Es gibt kein Hindernis mehr für unser Vorwärtsschreiten im Glauben. Wir wollen von diesem Lied 501, ein Zinzendorf-Lied, alle vier Verse singen.
Yeah.
Ja, das hoffe ich, dass Ihr Glaube Sie mutig macht. Dass Sie der Erde Kräfte als ganz geringe Sachen ansehen können. Dass Sie dem hohen Geschrei des Teufels keine Aufmerksamkeit schenken, sondern aus den großen Kräften Gottes herauswirken. Wir wollen als Predigtext Psalm 73, Vers 23 bis 26 lesen. Das, was uns vorhin der Chor gesungen hat. Psalm 73, Verse 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Vor Jahren hat ein Wort des polnischen Philosophen Leszek Kolakowski Aufmerksamkeit erregt. Darin kritisiert er die Christen. Es lohnt sich, immer wieder drauf zu hören. Der sagt doch, die Kirche ist taub geworden. Sie rennt mit der Zeit um die Wette. Sie will neuzeitlich, fortschrittlich, leistungsfähig, trainiert, verwegen, motorisiert, wissenschaftlich und energisch sein. Die Christen fürchten weder Unglauben noch Irrlehre. Sie fürchten nur noch das eine, dass sie jemand am Ende als rückständig, als mittelalterlich auslachen könnte. Und solch ein Wort trifft, weil wir spüren, der Mann hat ja recht. Was uns heute als Christen fehlt, ist die große Glaubenskraft. Ist ja schön, wenn man mit der Zeit kann und wenn die Menschen einen achten. Aber doch letztlich nur, wenn wir unserer Zeit heute wieder den Weg zum lebendigen Gott weisen können. Und wenn wir uns umschauen, wo wir hinsehen, sind an dieser Stelle beim Glauben unsere Mitmenschen in eine große Krise hineingestürzt. Ja, sogar unter Christen, ja, sogar überall unter Theologen ist doch die Glaubenskrise heute mit Händen zu greifen. Wenn man fragt, was glaubst du denn eigentlich wirklich? Worauf kann man sich denn gewiss verlassen? Gilt Gottes Wort? Und da muss man eine klare Antwort kriegen. Ich habe in den letzten Wochen gedacht, es wird immer offensichtlicher, wie die Angst Menschen schreckt und peinigt. Vor 4 Wochen haben mir Leute angerufen, Sie können doch jetzt nicht eine Reise machen. Nahost, wissen Sie, so gefährlich. Terrorismus, Bombenangriff auf Libyen. 4 Wochen später redet schon keiner mehr davon, von den Ängsten. aber von der Strahlung spricht man. Und wenn Sie einmal beobachten, wie die Angst umgeht. Ich habe manche gefragt, wie steht es eigentlich mit Ihrem Glauben? Wissen Sie sich auch in all den Gefahren dieser Welt, wie schlimm sie auch sein mögen, geborgen und sicher unter dem Schutz des lebendigen Gottes? Viele waren erstaunt, das hat doch nichts miteinander zu tun. Ich kann nur fragen, wissen Sie es heute Morgen ganz sicher, dass alles, was geschieht, bei Ihnen nur dort geschehen kann, wo Gott es zulässt, wenn Sie ihm gehören? Das ist wichtig. Haben Sie Ihre Lebensführung Gott übertragen? Sagen Sie das so, du sollst mich leiten, Herr. Ich will dir gehören, ich vertraue dir mein Leben an. Ja, kann man denn wirklich so mit Gott reden? Ist er denn da? Hört er mein Reden? Ja, das ist die Glaubensfrage unserer Zeit. Und wenn Menschen verunsichert sind oder sich enttäuscht von den Christen abwenden, dann vielleicht deshalb, weil wir ihnen hier nicht eine ganz klare, eindeutige Antwort gegeben haben. Wir wollen doch zum Glauben führen, zu einem gewissen, festen Glauben. Das ist mir einmal bei einem Krankenbesuch passiert. Die Frau hat gesagt, gell, Sie kommen doch. Ja, ich kam dann. Ich dachte, warum war sie denn so wild drauf, dass ich komme? Sie hat doch sonst wenig Interesse gehabt, nach Gott zu fragen. Und wie wir dann sprachen, sagt sie, wissen Sie, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, wenn Sie da sind, das bringt mir Glück. Hat mir wohl getan, wenn Sie sich vorstellen. Ich habe gesagt, es geht doch nicht um Glück. Mich interessiert nur, ob Sie jetzt vor der Operation unter dem Schutz Gottes stehen oder ob Sie sich von Gott entfernt haben, ob Sie ihm davongelaufen sind. Das ist doch wichtig. Wo stehen Sie? Und ich möchte Ihnen helfen, dass Sie wieder zurückkommen und die Verbindung heute bei Gott anknüpfen. Und wieder an ihn glauben, das ist bei vielen tief hinein bis in unsere Gottesdienste die Krise. Die ganz persönliche Glaubensbeziehung mit Gott. Und ich bitte Sie, dass Sie viel sensibler werden, wenn wir doch sagen, wir reichen einander die Hände und grüßen uns und wir gehen nachher noch ein Stück auf dem Weg miteinander zurück. Reden Sie doch über Ihre Krisen. Reden Sie doch über Ihre Fragen. Wer sitzt denn unter uns da und kann sagen, mein Glaube ist nicht angefochten? Wir erleben doch so viel Schweres. Und unter den Erschütterungen, da fängt doch alles an zu wackeln. Da kommen doch die Zweifel. Und erst noch, wenn schwere Geschehnisse kommen, Unglücksnachrichten, wenn wir krank werden, wenn sie keine Besserung zeigt, wo wir fragen, hat mich denn Gott abgeschrieben? Bin ich denn von ihm verlassen? Oder darf ich wirklich ihm vertrauen? Es nützt alles nichts, wenn die Christen auch noch so sehr mit der Zeit rennen, wenn sie nicht Glauben haben. Glauben weitersagen können, dann haben sie unserer Welt nichts mehr zu bringen. Und das wird die Frage sein, was unsere Gemeinde, wir, heute weitergeben können. An mutmachendem, kräftigen Zeugnis, das wieder ein wenig untergegliedert und ein paar Schwerpunkte zu bilden. Mein erster Punkt, es geht um absolute Sicherheit. Ja, das mache ich gern, solche Formulierungen, damit Sie es nicht vergessen. Das höre ich jetzt jeden Tag im Fernsehen. Gibt es absolute Sicherheit? Wir brauchen absolute Sicherheit. Bei den Kernreaktoren, aber auch bei meinem Auto, wenn ich mit 160 über die Autobahn fahre. Brauche ich absolute Sicherheit. Hält das Rad oder läuft das plötzlich davon. Wenn ich Aufzug fahre, reißt das Seil oder hält's? Ich brauche absolute Sicherheit. Natürlich braucht man absolute Sicherheit. Nun sagen die Techniker, die sind ja ehrlicher als manchmal wir Christen. Die sagen, so absolute Sicherheit kann es gar nicht geben. Weil in der materiellen Welt immer ein Stück Unsicherheit drin bleibt. Aber gibt es wenigstens im Glauben eine absolute Sicherheit? Nun haben oft die Christen abgewinkt und haben gesagt, also bitte, das Wort Sicherheit, das dürft ihr nicht gebrauchen. Sie kennen das ja, wie oft hat man das gehört, wir wollen nicht Sicherheit. Und doch würde ich fragen, ist das nicht heute ein berechtigter Wunsch, dass die Leute sagen, ich will sicher sein, ganz sicher. Wir im Deutschen machen ja einen kleinen Unterschied zwischen Sicherheit und Gewissheit und doch meine ich, es darf auch sein, dass wir fragen, ist das wirklich sicher? Wenn da dieser Asaf diesen Psalm dichtet, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Woher hast denn du die Sicherheit, so zu reden? Ich saß neulich mit einigen Studenten zusammen und wir sprachen ein wenig, diskutierten auch über verschiedene Meinungen. Und da habe ich die jungen Leute gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel? Was habt ihr als das Große, auf das ihr zugeht, vor? Dann sagten sie, das Wichtigste ist, dass man mit seiner Persönlichkeit fest und sicher wird. Und sie sprachen dann, wie die jungen Menschen heute durch alle möglichen psychischen Leiden verunsichert wären bis ins Tiefste. Er wollte, sagte der eine, mithelfen, dass die Leute heute aus Überzeugung sich selbst bejahen können. Aber da haben sie keine Sicherheit. Ich weiß nicht, ob wir heute unter uns überhaupt jemand haben, der so sicher ist mit seinem Ich, der nicht angefochten ist durch Minderwertigkeitsgefühle, durch Ängste, Belastungen, der nicht unter seinen Fehlern leidet. Mir wird unheimlich, wenn es so einen Menschen gäbe, der so stolz sagen kann, ich, und der sich von niemand anfechten lässt. Das ist doch gar nicht das Bild eines Menschen. Und der Asaf kam in Schleudern, das steht ja an den Versen davor, als er die anderen Menschen beobachtet hat. Und da sah er, den anderen geht's ja so gut. Und er selber wurde hart geprüft, er wurde ins Leiden geführt. Das ist eine große Glaubensanfechtung, wenn man sich mit anderen vergleicht. Da ist nicht nur Asaf in Schleudern gekommen, sondern da kommen viele gläubige Christen in die Krise. Warum muss ich gerade krank sein? Warum schaffe ich die Prüfung nicht? Der andere zieht so lässig durch. Warum hat der keine Probleme mit den Kindern? Und ich sehe über die Schwierigkeiten nicht mehr hinaus. Warum ich? Es gibt ja eine nette Anekdote aus dem Mittelalter von zwei Ärzten, die sich unterhalten, was das beste Mittel wäre, um Augen, also wenn man schwach ist, die Sehkraft zu verstärken. Und dann sagt der eine, mit Fencheltee können wir manches tun und gelber Rübensaft und vielleicht auch noch Brille. Der andere sagt, nein, das beste Mittel ist der Neid. Sieht man so scharf, wie man in Natur nie sehen kann. Sieht am anderen alles glasklar. Und jetzt wissen Sie, dass die großen Glaubenskrisen ja letztlich davon herkommen, dass man sich mit anderen vergleicht und auf die anderen schaut. Jetzt aber, wie kriegt man absolute Sicherheit? Jetzt haben wir genug gesprochen von den Anfechtungen, die uns wankend machen. Wenn der Asaf so schmettert, dennoch bleibe ich stets bei dir, da muss ich immer an die Leute denken, die mir sagen, ich wollte ja auch gerne so glauben wie sie, aber ich kann es nicht. Und dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Sagen, was meinen Sie denn? Wissen Sie nicht, wie das bei jedem durchkämpft ist? Was stellen die sich eigentlich vor? Dass wir morgens mit einem frommen Augenaufschlag aufwachen und batschen, dann ist der Glaube da. Wir ringen doch in Gottes Wort. Wir brauchen doch die Bruderschaft. Brauchen Sie es denn nicht? Wer kann denn so reden? Ich wollte auch ganz gern glauben wie Sie. Dann ringen Sie um den Glauben. So wie man um Vertrauen ringen muss. Gott spricht Sie an und fordert Sie heraus. Glaube mir. Und wenn ein Asaf sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir, dann nicht, weil das aus der Ruhe seines Lebens kommt, aus seiner innersten Persönlichkeit, sondern weil er sagt, du hältst mich. Ich kann dich nicht loslassen, auch in den großen Glaubensprüfungen meines Lebens, weil du mich hältst an deiner starken Hand. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Darum kann ich den Glauben nicht aufgeben, weil Jesus mich hält. Ich kann doch nicht dauernd auf Jesu Hand reinschlagen. Ich kann doch nicht dauernd ziehen und noch das Messer nehmen und sagen, Jesus, ich will dich nicht. Er hält mich doch so fest, er geht mir doch nach. Und das Bild steht mir vor Augen wie das kleine Kind, das nicht auf der Wanderung über das unwegsame Gelände so stolz daherschreitet, sondern das sicher gehen kann, weil die Hand, die kleine, zarte Kinderhand, in der starken Hand der Mutter ruht. Darum können wir von einer absoluten Sicherheit reden. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Es gibt absolute Sicherheit im Glauben. Nicht, weil ich fest bin, nicht, weil ich nicht zweifle und nicht wanke, sondern weil Jesus gesagt hat, ich lasse die meine nicht los, ich halte dich fest. Zweitens, man muss sich festlegen. Ja, wir sprechen immer wieder darüber, warum bei uns das mit dem Glauben so schwierig ist. Sicher spielt das eine große Rolle, dass in der Tradition unserer Volkskirche das irgendwie ein Vorgang ist, den die Voreltern für uns erledigt haben. Und dann meint man, so wie man aufwächst, das sei das Christentum, und dann hat man davon schon viel zu viel und wendet sich voll Ekel ab. Aber wo wir die Bibel auch lesen, ist immer eine persönliche Entscheidung. Ich muss kommen. Ich bleibe, heißt hier, ich bleibe bei dir. Und bevor man bleibt, muss man überhaupt kommen, zu Jesus kommen. Da wird nicht vom Kirchgang gesprochen und nicht, wie man den Pfarrer grüßt, sondern da geht es drum. Und auch nicht vom Opfer wird gesprochen. Es geht ganz einfach, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Bist du zu ihm gekommen und sagst, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Erst dann kann man bleiben. Es geht hier um eine ganz persönliche und feste Entscheidung. Das ist heute nicht beliebt. Bis hinein in die Kirche ist das große Leitbild, dass man offen ist für alles Mögliche und auch für alles Unmögliche. Offen sein wird groß geschrieben. Aber an dieser Stelle wollen wir nicht offen sein. Wir wollen für die Menschen offen sein. Auch für ihre Fragen und Zweifel und Ängste. Aber an der anderen Stelle können wir nicht das offen lassen. Wir müssen es ganz festmachen. Heute, ich will bei dir bleiben, Jesus. Ganz gleich, was kommt. Auch wenn ich sehe, dass andere Menschen ein strahlendes Leben haben. Ich will bei dir bleiben. Ganz fest. Denn ich kann nicht anders leben. Wenn Sie mit ungläubigen Menschen unserer Tage sprechen, machen Sie auch die bestürzende Erfahrung, dass Sie gar nicht sehr weit kommen. Besonders bei schrecklichen Erlebnissen, etwa bei Todesfällen oder schwerer Krankheit, macht das ja dauernd mit und auch da verzagt man so schnell. Da spricht man mit Leuten und sagt, jetzt wollte ich Ihnen etwas von der Güte und Liebe Gottes sagen. Und dann fahren die Leute empört hoch und sagen, Liebe Gottes, wie können Sie so reden? Warum bin ich dann krank? Warum stirbt dann mein Mann? Und dann muss man sagen, das ist das Leben. Was für ein Bild haben Sie von unserer Welt?
In dieser Welt gibt's Schweres. Jetzt ist bloß die Frage, wenn solche Dinge geschehen, ob sie dann auch noch dem lebendigen Gott begegnen. Ach, danke, sagen die Leute, wenn mir's besser gehen würde, dann würde ich schon an Gott glauben. Und wenn's einem besser geht, braucht man ja gar nicht an Gott zu glauben, weil man an den materiellen Dingen genug hat. Darum ist jetzt wichtig, an diesem Vers noch einmal zu lernen, wie Glauben beginnt. Man kann über den Erlebnissen des Lebens gar nicht zum Glauben kommen. Das ist das Schwere. Man kann nicht einmal sagen, jetzt, weil es in meinem Leben so schwer geht, möchte ich Gott suchen. Im Gegenteil, man wird voll Erregung gegen Gott sich auflehnen und sagen, was wird er denn mir geben? Dieser Asaf spricht gar nicht von den Lebenserfahrungen, sagt nicht, weil mir so gut geht oder weil mir so schlecht geht, sondern sagt dennoch, ganz unabhängig von meinem Leben, ganz gleich, wie mir es geht, ob es gut geht oder ob es dreckig geht, ich bleibe bei dir. Und das ist das Schöne, dass die Glaubensentscheidung allein gefällt wird, um Gottes Willen. Ein Mensch sagt, ich weiß, dass Gott lebt, ich will ihm gehören, ich will einmal in der Ewigkeit vor ihm stehen. Und darum habe ich mich entschieden, ich möchte mit ihm leben. Man wählt doch nicht Jesus als seinen Herrn um materieller Vorteile willen oder damit es einem nicht mehr irgendwo schlecht geht oder damit man immer krank wird, sondern nein, ich bleibe bei dir, ganz gleich, was kommt. Und doch sagt er dann die schöne Erfahrung, du leitest mich, du hältst mich und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn sie ihr Leben ganz Jesus überschreiben, werden sie tolle Erfahrungen mit ihm machen. Sie werden fortwährend seine Hand spüren, wie er sie begleitet, wie er sie auch durch die Tiefen durchträgt. Aber es ist der umgedrehte Weg. Wir erfahren die Wunder Gottes erst, nachdem wir uns für ihn festgelegt haben. Und gehen dann fröhlich durchs Leben. Mir ist immer eindrucksvoll, der Liederdichter Paul Fleming, ein junger Arzt der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, hat uns das schöne Lied gedichtet. In allen meinen Taten lass ich den Höchsten raten, der alles kann und hat. Als junger Arzt ging er auf eine Expedition nach Persien. Er war 7 oder 10 Jahre damals unterwegs, gleich in der Ostsee, ist ihr Schiff versunken, sie wurden von Räubern überfallen. Es war abenteuerlich, er ließ ja seine Braut zurück und hat das schöne Lied gedichtet von dem getreuen Herzen, ein getreues Herz zu wissen. Das sei die höchste Freude eines Menschen. Er hat viel erlebt in Krankheit. Als er zurückkam, war seine Braut mit einem anderen verheiratet, weil menschliche Treue auch vor 300 und 400 Jahren schon brüchig war. Aber die Treue, die er im Glauben Gott gegenüber geschworen hat, ist in diesem Lied so wunderbar, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Sie müssen solche Lieder im Gesangbuch einfach vornehmen. Sie müssen die in den Krisenzeiten ihres Lebens durchbeten. Sagen, ja, ich kann mich dahinter stellen, hinter das, was dieser junge Arzt im Glauben erfahren hat. Als er zurückkam aus Persien, starb er an der Pest in Hamburg. Gar nicht lange gelebt, er wurde 31 Jahre alt. Ein junger Mann war das. Da dichtet er im 7. Vers, hat er es denn beschlossen, so will ich unverdrossen an mein Verhängnis gehen. Kein Unfall unter allen wird je zu hart mir fallen. Ich will ihn männlich überstehen. Ihm habe ich mich ergeben, zu sterben und zu leben, sobald er mir gebeut. Es sei heut oder morgen, dafür lass ich ihn sorgen, er weiß allein die rechte Zeit. So sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, dein Vater in der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rat. Noch ein letztes. Mit nichts aufzuwiegen. Die Verse, die der Chor vorher gesungen hat, die sind so groß, dass man davor nur schweigen wollte. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Eigentlich müssen jetzt ein paar empört aufspringen und sagen, sowas darf man überhaupt nie sagen. Hast du da schon einmal mitgemacht, wenn Leib und Seele verschmachten? Sitzen sie nur eine halbe Stunde an das Krankenbett eines Menschen auf der Intensivstation hin oder eines von Schmerzen geplagten? Sagen Sie, wie kann man überhaupt so sprechen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, als ob das alles nichts wäre? Kennst du überhaupt die großen seelischen Leiden, die Menschen niederdrücken? Die so geplagt sind, diese Leute, dass sie nicht mehr lachen können, die nachts nicht mehr schlafen können. Und da heißt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Genau das ist gemeint. Da reden ja Leute aus diesen großen, schweren Tiefen. Weil sie das erlebt haben, sagen sie, ich frage nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist mir nicht mehr wichtig. Das wäre schlimm, wenn es bei den Christen bloß immer um die Fragen der Welt geht und um die Fragen der Zukunft. Sondern sie haben ein ganz festes Ziel, nur dich will ich haben. Als ich jung war, schon lange her, da wurde viel gespottet in den Kirchen über den Seelenegoismus. In dem Lied, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist. Ach, die Christen, die immer nur ihren Heiland Jesus haben wollen. Man hat gesagt, man muss mehr um die Welt sich kümmern. Haben wir gesehen, was in den letzten 20, 30 Jahren rauskam, dass die Christen ihre Glaubenskraft verloren haben. Jener Hardenberg, der dieses Lied gedichtet hat, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, hat ja tolle Lieder anders gedichtet. O geht hinaus auf allen Wegen und holt die Irrenden herein, streckt jedem eure Hand entgegen und ladet sie zu Jesus ein. Das heißt doch nicht, dass ich nicht mehr einen Blick habe für die Welt. Im Gegenteil, dann werde ich aktiv. Sondern die Frage ist, worauf ruht ihr Leben? Auf den aufregenden Tagesereignissen? Auf den Unglücksnachrichten, die sie ereilen? Oder ruht ihr Leben fest und sicher in den Armen Jesu, ob sie leben oder sterben? Darum ist das wirklich die Kernfrage, ob ich ihn habe. Du bist allezeit meines Herzens Trost und mein Teil, allezeit. Auch wenn meine Lebenskraft zerbricht, auch wenn ich an mir verzweifle, wenn mich meine Versäumnisse und meine Sünden kränken, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich, du Jesus bist mein Teil. Dir vertraue ich, dir gehöre ich, das macht mich so fröhlich. Wenn man heute die Brücken baut und den Beton gießt, dann wird ja ein großes Gerüstwerk gebaut. Und dann kommt der Augenblick, wenn die Brücke steht und auf der anderen Seite richtig verankert ist im Fundament, dann kann man alle Stützen abbrechen. Und genauso ist bei unserem Glauben, da kann man alle Stützen abbrechen. Da braucht es am Ende gar nicht mehr etwas anderes als ich vertraue fröhlich Jesus. Auf diesem anderen Fundament ruht das. Und da spannt sich der große Bogen. Und ich will Ihnen Mut machen. Sitzen unter uns Leute, die in der nächsten Woche zu schwierigen Operationen gehen, die ganz komplizierte Dinge vor sich haben, die durch eine schwere Trauerzeit gehen, morgen auf dem Friedhof stehen. Ach, wie viel Leid gibt's in unserem Leben, dass sie sagen können, du, Jesus, gehst mit mir. Und ich darf mich deiner starken Hand anbefehlen. Du sprichst zu mir, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich kann fröhlich meine Straße ziehen. Es ist was Wunderbares, wenn heute in unserer Welt wieder die Glaubenslieder und das Glaubenszeugnis der Christen hörbar wird. Und ich will Ihnen Mut machen, reden Sie doch von dem, auch gerade dann, wenn Sie durch finstere Täler geführt werden. Reden Sie von dem, wie Ihnen Jesus Ihres Herzens Trost und Ihr Teil ist. Amen. Ich weiß, woran ich glaube, 278, die Verse 1, 2 und 5. Barmherziger, freundlicher Herr, du siehst tief hinein auch in unsere Anfechtungen, du weißt, wo wir wackeln, wanken und im Zweifel sind. Und oft sind wir selbst so hin und her geschleudert. Da gib du uns diesen festen Grund, der nicht wanken kann. In dir und in deinem Wort. Und hilf uns allen heute zur Glaubensgewissheit, zum Frieden. Wir bitten dich jetzt auch für unsere Kranken, mit denen wir auch über die Kassetten verbunden sind, dass du ihnen in ihrem schweren Leiden beistehst und sie kühn, mutig und fröhlich machst, weil du sie hältst an deiner starken Hand. Dann lass sie doch wegsehen von all dem Äußeren. Wir danken dir, dass du Wunder gibst, aber mach uns nicht abhängig von Wundern, sondern abhängig allein von dir. Und das wissen wir, dass du uns auch durchträgst, auch durchs Todestal hinein in die Ewigkeit. Wir sind so froh, dass du alle Versäumnisse und Schuld allein zudecken kannst durch dein Blut, weil du für uns gestorben bist. Danken dir, dass du uns gerecht machst und mit Ehren annimmst. Wir bitten dich auch für den Dienst, den du uns aufgetragen hast. Und wo er geschieht, hier in unserer Umgebung, in unseren Häusern und Familien, aber auch unter den Menschen, unter denen wir leben und in dieser Welt, gib doch, dass wir ein gutes Zeugnis von dir ablegen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie noch mal Platz. Ich möchte bekannt geben, hinten liegen auf den Gesangbuchschränken die neuen Rundbriefe von Willi Ehret aus Nigeria aus, unserem Landwirtschaftsfachmann. Nehmen Sie die mit, liegen auch die Licht im Ostenblätter heute neu da. Wer noch nicht hat, soll diese grünen Notizenzettel mitnehmen, damit Sie über unsere Gottesdienste informiert sind. Hinten auf dem Simsen, mir gegenüber, liegen heute noch einmal Waldheim-Anmeldungen. Ferienwaldheim für Kinder, auch wenn Sie es weiter sagen, irgendwo in Ihrer Nähe. Wir sind ja froh, dass wir diese Möglichkeit haben, in den ersten beiden Ferienwochen. Die Kinder bekommen ja auch die Mahlzeiten hier, nur schlafen tun sie daheim. In unserem Notizenzettel steht nicht, dass jetzt am nächsten Dienstag ist noch normales Bibeltraining, aber dann am Dienstag in 8 Tagen spricht Dr. Jaffin über das Leiden nach dem Buch Hiob. Dr. Jaffin ist ja Jude und jetzt Christ. Und das ist immer eindrücklich, wenn er das Alte Testament auslegt. 3. Juni, Dr. Jaffin, und am 10. Juni Pfarrer Baral spricht über Angst. Da hat er ein wichtiges Büchlein geschrieben. Pfarrer Baral hat ja eine ganz bewegte Lebensgeschichte. Er gehörte zum Kern der großen Studentenunruhen von Heidelberg in den Ende der 60er Jahren, kam durch eine Bekehrung zu Jesus heraus über die Offensive junger Christen, ist heute Pfarrer in Karlsbad, bei Karlsruhe. Und wir sind froh, dass er an diesem Abend, am 10. Juni, über Angst redet. So, können Sie es behalten, steht nicht im Notizenzettel, darum so ausführlich. Heute Nachmittag haben wir um 17 Uhr eine Parkversammlung. Wir wollen Leute ansprechen, so die Bürger unserer Stadt. Und da sind wir froh, wenn Sie mitgehen, ob Sie mithelfen bei Gesprächskontakten oder beim Singen. Wir können alle brauchen. Wenn Sie nicht singen können und nicht reden können, dürfen Sie einfach hinstehen, das gibt uns auch schon Sicherheit. Auch so stille Beter machen uns Mut. 17 Uhr, und zwar beim Turm, Bahnhofsturm, dort, wo man in den Park reingeht. Wenn man aus der Klettpassage rauskommt, in den mittleren Anlagen. Dort an dieser Stelle, wo die Unterführung rauskommt, treffen wir uns. Ich darf nochmal darauf hinweisen, auf die Ludwig-Hofer-Konferenz in der Liederhalle am Donnerstag vor dem Leichnam. Heute müssen Sie viel behalten. Und dass wir am Vorabend die Einweihung haben von dem Haus Sonnenbergstraße 58 von Hilfe für Brüder. Die, die da mitgeholfen haben beim Bau, die laden wir doch noch zum kurzen Besichtigen ein um 18 Uhr. Das wäre schön, wenn die könnten, die dabei waren, als wir dort die Bauarbeiten gemacht haben. Gesucht wird ein junges Mädchen für 2 bis 3 Monate in einem Haushalt mit Kind. Ein Mädchen für 2 bis 3 Monate in einem Haushalt mit Kind. Und dann wurden wir von OM, Operation Mobilisation, gefragt, ob irgendwo vielleicht eine Familie einen Amerikaner aufnehmen wollte, der Christ ist, Computerfachmann und einen Sprachkurs hier im Herbst besucht für ein halbes Jahr. Er würde gerne in einer Familie wohnen, muss ein feiner Mann sein, der sich einfügt, aber er sucht einfach hier einen Anschluss in einer Familie und will nicht irgendwo im Einzelzimmer wohnen. Vielleicht ist jemand 27 Jahre. Über diese beiden Sachen weiß meine Frau Näheres, wenn man sich nachher an sie wendet. Das Letzte zum Opfer. Wir haben ja am letzten Mittwoch die Münchenmais auf den Flughafen gebracht. Die sind heute in Addis Abeba, wollen sie auch tragen in der Fürbitte. Am 1. Juni wird in Großbottwach der Herr Prosi verabschiedet, der für 1 Jahr nach Äthiopien hinausgeht. Unsere Arbeit von christlichen Fachkräften, die läuft an. Wir sind ja ein wenig hoffnungsvoll, dass wir bald mehr tun, aber die Grünen haben im Bundestag gegen CFI gekämpft. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Das glauben Sie gar nicht. Näheres in Idee. Und da sehen Sie, wie wichtig unsere Arbeit ist. Denn wir wollen hier ganz bewusst, das hat die geärgert, da werden Christen ausgesandt, genau das wollen wir. Christen als Entwicklungshelfer, die nicht bloß mit Technik kommen, sondern die auch ein Zeugnis des Glaubens haben. Das Opfer heute ist für diese Arbeit bestimmt. Sie wissen, dass wir bis heute noch keine staatliche Unterstützung haben. Das läuft noch nicht. Es ist allerhand Wirbel und Opposition da. Und dann denke ich immer wieder, dann wird Gott andere dazu rufen, dass sie einstweilen die Kosten übernehmen, dass dieser Dienst geschehen kann. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Herbert Martin, 73 Jahre, Bobser Waldstraße 40E. Hedwig Schöntaler, 88 Jahre, Johannesstraße 4. Und Frau Friedel Niebel, 67 Jahre, Taubenheimstraße 16 in Cannstatt. Wir hörten dort bei der Beerdigung das Wort: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.